51.
1621, der Kupferstich einer Erdäpfelstaude. Amerikas Knolle in Österreich. 1492 war der Genuese Christoph Kolumbus im Auftrag des spanischen Herrscherpaares, Königin Isabella von Kastilien und König Ferdinand von Aragon, unterwegs auf der Suche nach dem wirtschaftlich vielversprechenden Seeweg nach Indien und entdeckte dabei, zufällig und ohne, dass es ihm jemals bewusst wurde, Amerika. So haben wir das gelernt. Und auch, dass dieses Schlüsselereignis gemeinsam mit Reformation, Buchdruck und der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen im Jahr 1453 als Epochengrenze zwischen Mittelalter und Neuzeit gilt. Das ist freilich eine sehr eurozentristische Sicht auf die Weltgeschichte, denn weder wurde Amerika durch Europäer entdeckt, das Unrecht, das den indigenen Völkern Nord- und Südamerikas bis heute ungesühnt angetan wurde, kann gar nicht oft genug angeprangert werden, noch hat dieses Ereignis die europäische Gesellschaft wie durch das Umlegen eines Schalters gewandelt, der Kolonialgeschichtsschreibung gemäß gar in fortschrittlichem Sinne. Denn der Wandel ist ein steter Fluss und der menschliche Fortschritt allzu oft ein rein ökonomischer oder technischer und nur sehr selten ein ethischer. Als ein Beispiel sowohl für die Nachhaltigkeit von Veränderungen als auch für ihre zeitliche Verzögerungs- und Akzeptanzspanne soll hier die Rolle des Erdapfels bei den neuzeitlichen Ernährungsgewohnheiten der ÖsterreicherInnen dienen. Bereits vor 12.000 Jahren wurde die Kartoffel von Menschen in den Anden im heutigen Peru und Bolivien als Nahrungsmittel genutzt. Kartoffeln wurden in Höhen angebaut, in denen Mais nicht mehr gut gedieh. Die Menschen kultivierten die Wildpflanze, züchteten hunderte verschiedene Sorten und konnten die Knollen sogar durch eine Art Gefriertrocknung für Jahre haltbar machen, indem sie die robusten Feldfrüchte mehrere Wochen der Sonne und den Nachtfrösten aussetzten, um ihnen die ganze Feuchtigkeit zu entziehen. Kartoffeln waren für die Inkas auch Medizin und Kultgegenstand. Sogar ihre Zeiteinheiten waren von der Kartoffel abhängig. Die Kochzeit einer Kartoffel galt als eine Maßeinheit. Die Spanier lernten auf ihren Eroberungszügen in der neuen Welt die Kartoffel kennen und beschrieben sie als
mehlige Wurzel von gutem Geschmack, eine für die Indianer sehr angenehme Speise und auch ein wohlschmeckendes Gericht für Spanier.
Ab Mitte des 16. Jahrhunderts kam dann das Nachtschattengewächs mit dem wissenschaftlichen Namen Solanum tuberosum für knolliger Nachtschatten eben über Spanien nach ganz Europa. Doch es schrieb dort keine sofortige Erfolgsgeschichte. Die Menschen auf dem alten Kontinent misstrauten der Kartoffel. Im besten Fall wurde sie als Zierpflanze gesetzt und die Knollen den Schweinen verfüttert. Unreife Kartoffeln und ihre oberirdischen Früchte sind immerhin giftig und das Wissen um die richtige Verwendung und Zubereitung war wahrscheinlich noch nicht allgemein bekannt. Man dichtete dem kulturfremden Gewächs an, dass es Krankheiten wie Lepra oder gar die Pest verursache und die Kirche verdammte die Kartoffel als Frucht des Bösen. In Frankreich wurde der Anbau sogar unter Strafe gestellt. Wahrscheinlich der erste, der den Erdapfel in Österreich kultivieren ließ, war der niederländische Gelehrte, Arzt und Botaniker Charles de Lycluse, auch bekannt als Carolus Clusius. Er war von 1573 bis 1576 Hofbotaniker in Wien, machte die Stadt zu einem Zentrum der Blumenzucht und führte hier die Rosskastanie, die Tulpe, die Kaiserkrone und eben auch die Kartoffel in die botanisch-medizinischen Gärten ein. Im Jahr 1621 veröffentlichte dann Caspar Plautz, Abt des Klosters Seitenstetten in Niederösterreich, unter dem Pseudonym Honorius Philoponus sein Buch Nova Tipis Transacta Navigatio, zu Deutsch Die neue gedruckte Seefahrt. Das Werk handelte von den Entdeckungsreisen nach Amerika und dokumentierte zum ersten Mal den Erdäpfelanbau in Österreich. Auf Tafel 9 des Buches ist unser Kupferstich einer Kartoffel mit Samen, Blüten, Früchten und Knollen zu sehen. Der Kupferstich ist ein grafisches Tiefdruckverfahren, bei dem das zu druckende Bild mit einem Stichel in eine Kupferplatte gegraben wird. Die dabei entstandenen Linien nehmen die Farbe auf, die dann mit einer Walzenpresse auf das Papier gedruckt wird. Unter dem Stich der Kartoffel heißt es über die Indios,
aber auch noch andere sehr gute, schmackhafte und essbare Wurzeln haben diese Inselbewohner in Fülle, wovon sie sich Brot und Trunk bereiten. Vor allem gebrauchen sie die Bananaspflanze, dann die Lukas- oder Argespflanze.
Damit war wahrscheinlich Yams gemeint.
Und schließlich die Pflanze, welche die Indianer Opanavuk, die Spanier aber Papas oder indische Bacaras nennen. Diese Frucht ist süß nach Art von Mandeln, weiß und fest. Eine Menge davon hat bereits mein hochwürdiger Herr Abt im Garten unseres Klosters. Er hat sie durch einen belgischen Gärtner aus Antwerpen erhalten. Es ist das eine Pflanze, die vom Erdboden bis zu einer Höhe von 2 Ellen und mehr emporwächst und weiß-rote Blüten trägt, welche nachher zu Früchten voll ganz kleiner Samen und von säuerlichem Geschmack ausreifen. Die Wurzel aber breitet sich in der Erde in vielen Verzweigungen aus. Aus dieser Wurzel sprossen viele Knollen nach Art großer Kastanien.
Da Caspar Plautz sein Werk unter dem Pseudonym Honorius Philoponus, was so viel wie ehrenwerter und fleißiger Mann bedeutet, veröffentlichte, konnte er es dem Abt des Klosters, also eigentlich sich selbst, widmen und sich auch selber dafür loben, die Kartoffeln nach Seitenstetten gebracht und im Klostergarten angepflanzt zu haben. Er pries das Gewächs, obwohl es damals äußerst selten und nur in wenigen Adels- oder Botanikergärten zu finden war. Plautz gab sogar bereits Hinweise auf eine praktische Verwendung der Erdäpfel.
Diese Knollen dienen zu einer sehr köstlichen Speise, wenn du sie auf folgende Weise zubereitest. Siede diese Bacaras oder Papas in gewöhnlichem Wasser oder wickle sie in Papier und brate sie in Asche, bis sie weich werden. Dann ziehe ihre rote Haut ab. Wasche es dann rein, dann erhältst du ein sehr weißes Fleisch. Zerstoße es dann und mische etwas Zucker und Rosenwasser sowie Zimtgewürz bei, füge noch Butter hinzu, backe es und wenn du es noch dicht mit Mehl bestäubst, dann hast du eine Torte oder ein Bescheidessen von königlichem Geschmack. Salat kannst du aber aus den Knollen auf folgende Weise herstellen. Nimm diese Bacaras oder Papas, reinige sie, koche sie weich und schneide sie in Scheiben. Füge Öl, Essig, Pfeffer, Salz oder Zucker hinzu und genieße. Oder wenn du magersüchtige Menschen oder Schwindsüchtige heilen und dick machen willst, dann reinige diese Papas und koche sie mit dem Fleisch von Kapaunen, Hennen oder Hammeln. Suppe und Brühe davon bilden eine sehr nützliche und heilsame Nahrung.
Trotz dieses Engagements von Plautz hat es die nah- und schmackhafte Knolle dennoch nicht auf den Speiseplan des Klosters geschafft. In Kochbüchern des Klosters aus dieser Zeit ist kein einziges Kartoffelrezept zu finden und unter Plautz' Nachfolger war der Erdapfel wieder so gut wie vergessen. Also auch 150 Jahre nach der Entdeckung Amerikas erfolgte im wahrsten Sinne des Wortes noch kein Wurzelschlagen der Kartoffel in Österreich. Erst als die Regierenden in Europa den Wert der Kartoffel im Kampf gegen Hungersnöte erkannten, versuchten sie mit allen Mitteln dem Volk diese Knolle schmackhaft zu machen. In Preußen wurde der Verzehr von Kartoffeln unter Androhung von Stockhieben befohlen. In Russland hieß es, entweder Kartoffeln pflanzen oder Deportation nach Sibirien. Und in Österreich ließ Maria Theresia etwa um das Jahr 1740 die ersten Kartoffeln im niederösterreichischen Waldviertel aussetzen, um der oft hungernden Bevölkerung ein leicht verfügbares Grundnahrungsmittel zu bieten. In Frankreich soll der Apotheker Antoine-Auguste Parmentier wesentlich zur Verbreitung des Kartoffelanbaus beigetragen haben. Ihm wird nachgesagt, er habe ein Kartoffelfeld von Soldaten bewachen lassen, um die Knollen als besonders wertvoll darzustellen. In der Nacht habe er dann die Wachen weggeschickt, damit sich die Bauern der Umgebung die Pflanzen holen konnten, um sie selbst anzubauen. Diese Geschichte wird aber auch Friedrich II. Von Preußen zugeschrieben. Jedenfalls hat sich Parmentier, als bei der Hungersnot von 1769 ein Preis auf die beste Abhandlung über diejenigen Gemüse ausgeschrieben wurde, welche das Brot ersetzen könnten, diesen Preis durch seine Schrift über den Kartoffelanbau gesichert. Ihren endgültigen Durchbruch schaffte die Knolle im Bayerischen Erbfolgekrieg zwischen Preußen und Österreich 1778 bis 1779, der sogar als Kartoffelkrieg bekannt ist. Die verfeindeten Truppen beraubten einander der Verpflegung, indem sie sich gegenseitig die Kartoffeln ausgruben. Preußen setzte sich schließlich durch, aber die eigentlichen Gewinner, und auch das ist durchaus typisch für die Historie, waren nicht Herrscher oder Heere, sondern die Menschen, die nach den Machtspielen der Fürsten wieder in Frieden leben durften und zu essen hatten, nämlich Kartoffeln. Diese waren nun aufgrund ihrer unbestreitbaren Vorteile, hoher Ertrag, hoher Nährwert, lange Haltbarkeit, nicht mehr vom europäischen Anbau und Speiseplan wegzudenken. In Österreich liegt der Pro-Kopf-Verbrauch heute bei etwas über 50 Kilogramm im Jahr. Die nunmehrige Allgegenwart dieses Nachtschattengewächses fand seinen Niederschlag natürlich auch in der Sprache. Erdapfel,
Erdbirne,
Grundbirne,
Tüffel,
Rumbeere,
Bramburi.
Kaum ein anderes Lebensmittel ist mit so vielen verschiedenen Ausdrücken bedacht worden wie die Kartoffel. Schon die Inkas hatten den Grundstein für die Namensfülle gelegt. Ihre Papas bezeichneten die spanischen Entdecker als Batatas, woraus die Engländer Potatoes machten. Die Italiener hingegen nannten sie Tartufoli, da die Kartoffeln kleine Trüffel ähnlich sahen. Aus diesen Tartuffeln über Artuffel und Artoffel wurde schließlich aus der italienischen Bezeichnung für Trüffel der bundesdeutsche Standardausdruck Kartoffel, der sich erstmals 1793 in einem Wörterbuch belegen lässt. Der österreichische Ausdruck Erdapfel ist übrigens kein Dialektwort, sondern österreichischer Standard. Mit der Komplexität rund um die deutsche Sprache werden wir uns später noch in Track 91 befassen.